Ich habe im Notizenzettel die Perikopentexte angegeben für den Advent nach der alten Perikopenordnung, so wie sie in unserem Amtskalender noch abgedruckt sind. Wir haben seit dem Advent letzten Jahres ja eine neue Perikopenordnung in den evangelischen Kirchen Deutschlands. Und ich will in diesen Adventssonntagen über diesen Predigtext predigen. Das ist Jeremia 23, Vers 5 und 6. Es sind ja einige Bibeln ausgelegt, wenn Sie die benutzen, oder stehen auch hinten immer wieder, wenn Sie den Text mitlesen, besonders wenn er uns nicht so vertraut ist. Jeremia 23, 5 und 6. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Herr, mach uns die Adventshoffnung groß. Amen. Es ist eine wunderbare Zeit, diese Adventszeit, die jetzt vor uns liegt. Wir haben sie schon gestern festlich begonnen. Manche sind etwas überrascht, und ich sagte gestern Abend im großen Saal, die Adventssonntage haben ihre Bedeutung als Fastenzeit. Aber gerade zur Fastenzeit gehört nach den Worten Jesu, dass man sich freut. Du sollst nicht sauer sehen, wie die Heuchler tun. Salbe dein Gesicht und wasche dich. Fastenzeit ist Freudenzeit. Wir rüsten uns auf das Kommen Jesu. Wir setzen unsere Kraft und Zeit ein und wir lassen vieles andere in diesen Tagen anstehen, um das Kommen Jesu zu erwarten. Ich hoffe, dass Sie auch zu Hause sich Zeit nehmen zum Feiern. Dass Sie die schönen Adventslieder singen und wenn Sie ganz allein in Ihrer Stube sitzen. Dass Sie eine Kerze anzünden als ein Zeichen Ihres Wartens. Ich las, dass es armenische Christen gibt, die feiern 7 Wochen Advent. Das verstehe ich. Das ist so eine schöne Zeit, die müsste man gerade noch ausdehnen und verlängern, weil das Warten so groß ist. Aber dann sehen wir hier aus diesem Wort des Propheten Jeremia etwas von der großen Erwartung, die hier zum Ausdruck kommt. Unsere Erwartung richtet sich auf den kommenden Jesus Christus, den Sohn Gottes, der Mensch wird. Und da muss man immer Erklärungen dazu setzen, damit man begreift, was uns in ihm geschenkt ist. Er erfüllt die Friedenssehnsucht. Das steht hier. Er erfüllt die Friedenssehnsucht. Das spielt in unseren Tagen eine große Rolle. Frieden. Davon wird an allen Ecken und Enden auch in unserer Stadt gesprochen. Für den Frieden wird demonstriert. Und man spürt das heute, wie das in jungen Menschen zur Hauptnot und zur Hauptsorge geworden ist. Wie kann ich mit meinem Leben mich für den Frieden einsetzen? Und ich achte und ich ehre jedes Gefühl, das ein Mensch hier an den Tag legt, indem er sich für den Frieden einsetzt, was nur so erschütternd ist in unseren Tagen, dass so manche Friedensdemonstration am Ende zerbrochene Fensterscheiben zurückließ und blutig geschlagene Köpfe. Dass auf manchen Friedensdemonstrationen die Verantwortlichen, die Teilnehmer aufrufen, es doch unter gar keinen Umständen zu gewaltsamen Aktionen kommen zu lassen. Mitten in der Friedensdemonstration. Was ist denn da in unserer Welt krank? Was ist denn los? Wir sehnen uns nach einem wirklichen Frieden, nach einem umfassenden Frieden. Wann kommt denn endlich über diese Welt der verheißene große Frieden? Und manche sagen ungeduldig, ihr als Christen müsst doch etwas dazu sagen. Gerade die Weihnachtsbotschaft ist ja voll davon, Friede auf Erden. Wann kommt denn der Friede? Manche haben schon spöttisch gesagt, das sei ja so typisch. Da machen sie große Worte auf der Kanzel vom Frieden und wo ist denn Frieden in der Welt? Das erfüllt sich nicht. Mancher Spötter ergötzt sich daran und mancher Zeitungsschreiber füllt seine Zeilen damit, indem er darüber witzelt. Das sei also nun schon seit 2000 Jahren verkündet und es werde doch kein Friede. Aber wir brauchen das nicht Gott vorhalten. Wir brauchen deshalb nicht die Weihnachtsbotschaft von uns wegschieben. Denn das sagt die Bibel von ihren ersten Blättern an. Das nennt sie ganz offen beim Namen. In dieser Welt ist der Frieden weggenommen. Von dieser Welt ist der Friede gewichen. Selbst da, wo man ehrlich und aufrichtig den Frieden auf den Lippen führt, kommt am Ende so viel Unrecht und Gewalt. Und wie viel so ehrlich gemeinte Befreiungsbewegungen sind am Ende irgendwo gescheitert in neuer Tyrannei. Und hinter so vielen volltönenden Worten vom Frieden und von Freiheit steht am Ende nur der Archipel Gulag und ähnliche Zwangseinrichtungen und Gefängnisse. Da schreibt die Bibel, dass diese Welt leidet am Unfrieden, der schon bei den ersten geborenen Menschen Kain und Abel zum Brudermord führt. Das ist doch furchtbar, dass diese Welt leidet an dieser Entzweiung. Und da wollen wir ja alle Frieden und das gelingt nicht. Die Bibel sagt, dass wir bei allem aufrichtigen Mühen den Frieden gar nicht machen können. Und das ist doch nicht ein Wort, dass man hier Leute davon zurückhalten will, sie sollen sich nicht für den Frieden einsetzen, sondern dass man nüchtern wird und den Schaden in seiner ganzen Weite sieht. Gott hat seinen Frieden weggenommen. Und gerade Jeremia kann so bitter sagen, damals zu seinen Volksgenossen, sie sagen Friede, Friede und ist kein Friede. Das ist nicht bloß ein Problem, wo die Waffen schweigen, sondern das geht ja viel tiefer hinein in unsere Beziehungen zu unserem Nächsten, den wir nicht lieben und den wir nicht ehren können. Und unsere Welt ist zerstört von dem Unfrieden. Jeremia hat am meisten davon gewusst. Er hat damals offen den Schaden des Volkes Israel beim Namen genannt und sagt, wo wir mit Gott im Unfrieden leben, kann auf der Welt kein Friede sein. Und auf der Welt gibt's keinen Frieden, wo das Recht Gottes nicht gilt. Kein Friede ohne Recht. Kein Frieden ohne Gerechtigkeit. Ach ja, das wissen wir doch genau, wie dieser Friede ja nur die heuchlerische Tarnung sein kann der Unrechtsregierungen unserer Welt. Das sagt Jeremia so klar, erst wenn dem Willen Gottes wieder Raum geschaffen wird in der Welt, kann Frieden sein. Darum wehrt er gegen dieses äußere Plappern vom Frieden. Sie haben ihn eingesperrt damals, sie haben ihn in den Brunnen geworfen. Die Volksführer haben sich das verbeten, dass Jeremia sie so kritisiert hat und sie haben gesagt, du sollst gerade uns kritisieren und sie ließen es nicht gelten. Und so war Jeremia sogar in eine Auseinandersetzung hineingerissen. Er blieb ganz allein mit seinem Wort, das er verkünden musste. Er wollte so gerne ein Friedensbote sein und musste das Unrecht beim Namen nennen. Und da mittendrin in diesem zerrissenen Leben hat er diese große Zukunftsschau. Da sieht er auf einmal, dass doch Friede wird. Es wird der Friede am Ende kommen, ganz bestimmt und gewiss kommt er. Israel wird sicher wohnen. Er spricht nicht von Israel, er spricht von Juda. Das hat für uns seine Bedeutung auch im ganz wörtlichen Sinn vom Volk der Juden. Das wird sicher wohnen, dieses Juda. Und Juda soll geholfen werden und es wird sicher wohnen. Es wird nicht mehr verfolgt und gejagt werden. Gott wird einmal sein Wort vom Frieden sichtbar in dieser Welt einlösen, über dem Volk Israel, über dem Volk der Juden und auch darum über uns Christen, die wir uns an diese Verheißung halten können. Da leuchtet ein Licht. Gott wird einmal sein Recht in dieser Welt aufrichten und all diese Zukunftshoffnung ist abhängig von dem einen, der da kommt. Da wird die Friedenshoffnung der Welt erfüllt. Aber jetzt muss ich von diesem zweiten reden. Er erfüllt die Gerechtigkeit. Das erste war die Friedenssehnsucht, nun erfüllt die Gerechtigkeit. Der Friede hängt an einer Person. Er spricht hier von dem gerechten Spross, den Gott erwecken will. Einen Gerechten wird der Herr erwecken. Ich muss das zuerst einmal erklären, weil der Wortsinn mir selber immer nicht ganz klar ist. Wir sprechen von einem gerechten Richter. Was meinen wir dann? Es ist ein Richter, der bei seinem Urteil nicht nach Ansehen der Person richtet, sondern einfach jeden gleich behandelt, nur nach dem Buchstaben des Gesetzes schaut und dann unbestechlich ist. Ein gerechter Lehrer, das ist einer, der alle Schüler gleich behandelt nach ihren Leistungen und nicht den einen höher bewertet, weil er schöne blaue Augen hat. Sondern ein Gerechter ist einer, der gerecht handelt. Wenn aber in den Adventsverheißungen immer wieder das heißt, er ist ein Gerechter, sieh da, ein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, dann ist mit dem Gerechten zuerst gemeint, dass dieser Kommende selber gerecht ist. Der, der kommt, der lebt selber nach den Ordnungen Gottes. Der erfüllt das Gesetz Gottes. Der lebt richtig. Das hat doch den Jeremia am meisten umgetrieben, wie er die Könige Israel sah und die Priester im Heiligtum. Und die leben das alles nicht, was Gott befohlen hat. Die sind ungehorsam, die brechen das Recht, die beugen das Recht des Nächsten und des Fremden. Und dann sagt er, der, der kommt, der ist durch und durch gerecht. Seine Handlungen erfüllen die Auflagen Gottes bis ins Letzte. Und das gilt ja von Jesus. Er hat ja das Gesetz nicht verändert. Er hat keinen Buchstaben vom Gesetz weggenommen. Er hat es bis zum Letzten erfüllt. Er hat gesagt, kein Häkchen wird davon abgebrochen. Bei Jesus kam kein unrechtes Wort über seine Lippen. Er hatte keine bösen Gedanken in seinem Kopf. Er war nie von Hass erfüllt. Sogar die Leugner der Gottheit Jesu müssen es wie selbstverständlich heute zugeben, dass Jesus ein vollkommener Mensch war. Ich kenne viele Leute, die nicht an Jesus glauben, aber sie sagen, dass er ein Mensch war von unerreichter Qualität. Das gestehen sie ihm freimütig zu. Er ist ein Gerechter im Vollsinn des Gesetzes Gottes. Wie hat er seinen Nächsten geliebt? So sehr, dass er sein Leben dran gegeben hat, nicht bloß Stunden und Nächte für andere, sondern sein ganzes Leben geopfert hat für Menschen, die es gar nicht wert waren. Er hat Gott über alle Dinge geliebt und ihm vertraut. Er kam aus dieser Glaubensnähe zu Gott und hat von dort her den Menschen Liebe entgegenbringen können, selbst da, wo sie ihn gehasst haben. Er hat das Böse mit Gutem überwunden. Und er hat zu denen, die ihn bekämpften, sagen können, wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Achten Sie jetzt in den Adventstagen darauf, Jesus ist der Gerechte. Und hören Sie das Gerecht nicht immer in unserem Sinn, wie wir meinen, als wollte uns Jesus mit seiner Gerechtigkeit verdammen oder erdrücken. Er ist der, der den Willen des Vaters erfüllt hat. Er ist der, der das Bild Gottes wieder ursprünglich lebt, so wie Gott uns geplant hat. Und das sagt doch dann die Bibel so klar. Er hat diese Gerechtigkeit für uns gelebt, der Herr unsere Gerechtigkeit. Das ist ein Trost für uns, die wir den Willen Gottes brechen. Da waren viele Menschen vor ihnen, die haben sich, das ist ein ganz faules Verhalten, die haben sich einfach mit dieser Gerechtigkeit Christi begleitet. Sie waren ungerecht und sie haben das von Jesus genommen und über ihr Leben gebreitet. Sie haben gesagt, ich bin ungerecht, aber Kraft deiner Gerechtigkeit machst du mich frei und los von aller Schuld. Das ist ein Kernstück unserer Adventshoffnung. Darum können wir ja unsere Häupter erheben und fröhlich sein, weil er mir meine Ungerechtigkeit wegnimmt. Ihr kennt doch das Beispiel, das Jesus hier immer gebraucht hat von dem verlorenen Sohn, der in Lumpen nach Hause kommt zum Vater und dem der Vater ein neues Kleid überzieht. Er hat für mich diese vollkommene Gerechtigkeit erworben, die er gelebt hat. Tatsächlich hat er das erfüllt, was meine Pflicht und meine Aufgabe war. Das ist eine ganz große Zusage, die ich hier höre. Ich werde gerecht, weil ich einfach die Gerechtigkeit Jesu über mein Leben breiten darf und sie annehmen darf. Und noch ein letztes. Er erfüllt die Gedemütigten. Er erfüllt die Friedenssehnsucht. Er erfüllt die Gerechtigkeit und er erfüllt die Gedemütigten. Es war lange eine Hoffnung Israels, wann wird denn in unserer Welt Friede werden? Und sie setzten ihre Hoffnungen auf die Nachkommen Davids. Einige von uns, die sind in der Bibelstunde drüben, dienstags, und da haben wir das ja gerade durchgenommen mit den Kindern von David. Da hat der David große Not gehabt. Einer von seinen Söhnen nannte sich Sohn des Friedens, Abschalom. Ließ sich lange Haare wachsen, war ein überzeugter Pazifist, hat eine Gruppe von jungen Leuten um sich gesammelt und hat die Rebellion gegen den Vater gepredigt. Wir sagten neulich, er fand seine Identität nicht, dieser Absalom. Und das blieb die Not mit all den Davidskindern durch die Zeiten hindurch. Gott hatte solche Pläne, dass durch David sein Volk Recht gelehrt bekommt und die Könige wohl regieren. Salomo hat eine große Friedensherrschaft in Israel begründet, und wir bewundern seinen Scharfsinn, wie er Gericht gehalten hat, als die beiden Frauen kamen mit dem toten Kind. Sie kennen die Geschichte. Wie war Salomo doch ein rechter Richter? Aber eins konnten all diese Könige nicht. Sie konnten die Zerbrochenen und die Gedemütigten nicht heilen. Und das steht im Mittelpunkt der Adventshoffnung Israels. Wenn der neue König kommt, dann wird er wohl regieren. Ja, wie wird er das machen? Wird er mit eisernem Zepter die Starken zerschlagen, oder was wird er denn tun? Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert. Wo regiert denn Gott heute in der Welt? Die Menschen regieren, das Böse regiert, der Teufel regiert. Nein, nein. Der kommende Jesus Christus regiert diese Welt, mächtig und stark, verborgenen, indem er die Gedemütigten aufrichtet. Er zertritt nicht den zerbrochenen Stab und er verlöscht den glimmenden Docht nicht. Das ist mir eine solche Ermutigung. Sein Kommen dient dazu, die Leute zu suchen, die ihr Haupt nicht mehr erheben können, die verzweifeln, weil sie den Willen Gottes nicht erfüllt haben. Wie ist denn damals Jesus gekommen? Wo hat er denn Recht regiert? Wo hat er denn das Böse in die Schranken gewiesen? Wie war denn seine Unterhaltung, als er in das Haus eines Zöllners kam? Hat er den Reichtum gegeißelt? Hat er mit scharfen Worten sie zurechtgewiesen? Oder ist er gekommen als der, der sucht das, was verloren ist? Und er kam in dieses Haus, wo Menschen waren, die böse lebten, und hat ihnen deutlich gemacht, dass seine Gerechtigkeit nun verschenkt wird, ihnen zuteil wird. Sie dürfen mit der Gerechtigkeit Christi leben. Da werden ja die Maßstäbe auf den Kopf gestellt. Das war das Ziel der Sendung Jesu. Bis zu seiner Todesstunde, als ein Mörder neben ihm am Kreuz hing. Er richtet wunderbar, er richtet herrlich, er regiert herrlich, indem er schuldig gewordene Menschen freispricht. Ich habe heute große Sorgen, dass dieser wichtige und auch schwer verständliche Teil des Evangeliums für viele junge Christen gar nicht mehr im Mittelpunkt ihres Denkens steht. Rechtfertigung unseres Lebens, das ist der Brennpunkt, um den sich alles dreht. Ich denke oft darüber nach, warum die Menschen unserer Tage, mit denen wir zusammenleben, vor Gott so fliehen. Ach, wir können sie an viele Orte einladen, aber der Besuch eines Gottesdienstes wird vielen schwerfallen. Und das ist eine heimliche Angst vor dem Richter unseres Lebens. Ich meine, dass die Menschen gerade unserer Tage die lastende Hand Gottes über sich spüren, wie selten zuvor. Darum reden sie nicht einmal über den Tod, weil sie wissen, ich stehe vor Gott und kann ihm auf tausend nicht eins antworten. Und es gibt viele unter uns, die jetzt im Gottesdienst drin sitzen und nie die Freude des Glaubens bekommen. Und sie meinen, irgendetwas Besonderes müsste noch geschehen, damit sie fröhlich werden. Sie können die Bibel vom Anfang bis zum Ende durchlesen. Die Freude kehrt dort ein, wo wir den Freisprechenden, das freisprechende Wort Jesu, über der Schuld unseres Lebens hören. Da, wo Jesus uns seine Rechtfertigung zuspricht, wo die alte Sünde weggetan ist, da kann ich aufatmen und fröhlich sein. Ja, was wird jetzt aus meinem Leben? Wir sind heute so ungeduldig. Was wird aus meinen Taten? Sorgen Sie sich nicht. Die Rechtfertigung bleibt der entscheidende Schritt. Über den kann nichts mehr kommen. Denn das ist der Schritt in die Kindschaft beim Vater. Jetzt bin ich angenommen von Gott, ich gehöre ihm. Können Sie das so fröhlich von Ihrem Leben sagen? Können Sie heute von diesem Gottesdienst heimgehen und sagen, ich bin völlig gerecht geworden? Ja, aber ich habe doch noch so viel Nöte in meinem Leben. Legen Sie sie vor Jesus nieder und lassen Sie seine Rechtfertigung darüber gebreitet sein. Wenn er sie freispricht, dann sind sie frei. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht sie frei von aller Sünde. Wenn Sie sagen können, der Herr unsere Gerechtigkeit, dann ist das richtig. Und wenn man sie nennen wird, die Kinder Judas, der Herr unsere Gerechtigkeit, wenn das ein Ehrennamen wird, der über unserem Leben steht, wie Christ, ein Eigentum Jesu, für ihre Sünden in den Tod gegeben, was kann da noch zwischen ihnen und Gott stehen? Dann werden ihre Gebete erhört, dann wird ihnen Gott auch seinen Geist geben, der sie erfüllt, damit sie Werke der Gerechtigkeit tun können. Aber nicht, dass sie meinen, dass das, was danach folgt, das sei das Wichtigere, sondern wenn sie gerechtfertigt sind, dann steht ihnen das Vaterhaus Gottes offen. Dann kriegen sie alle seine Gaben. Dann können sie in fröhlicher Hoffnung leben. Dann wird ihnen der Glaube befestigt werden, weil Gott seine Kinder im Glauben stärkt und ermutigt. Dann können sie fröhlich leben und fröhlich sterben, weil sie wissen, nichts kann mehr zwischen ihnen und dem lebendigen Gott sein. Kann man sie auch so nennen? Sie, liebe Schwestern und Brüder, der Herr unsere Gerechtigkeit. Können Sie das vom kommenden Jesus sagen, der in diesen Tagen bei uns einziehen will? Er ist meine Gerechtigkeit. Er hat für mich dieses gerechte Leben gelebt. Und ich darf mich bergen in seiner Gerechtigkeit. Er macht mich gerecht. Und ich gehe durch dieses Leben fröhlich, weil ich weiß, nichts kann mich mehr von ihm trennen. Er hat es für mich erworben. Ich kann nichts hinzufügen. Ich kann nur aus der großen Freude, aus dem Geschenk leben. Amen.